NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Im Stadion von Borussia Dortmund treffen sich an diesem Wochenende über 1000 jüdische Jugendliche. Aber nicht um Fußball zu spielen, sondern zur Eurovision 2025. Unter dem Motto United in Hearts nehmen sie an diesem größten überregionalen Gesangs- und Tanzwettbewerb in Deutschland teil. Wie sich einzelne Jugendzentren darauf vorbereiten und mit welchen Erwartungen die Jugendlichen nach Dortmund reisen, darum geht es später in unserer Sendung. Zunächst aber zu einem ganz anderen Thema. In dieser Woche ist der Bericht der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS, erschienen. Danach ist die Zahl der antisemitisch motivierten Vorfälle in Deutschland drastisch angestiegen. Und zwar vor allem seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem sich daran anschließenden Krieg gegen die Hamas in Gaza. Die Nichtregierungsorganisation RIAS dokumentiert einen Anstieg um 77% von 2023 auf 2024. Um die Dimension dieser Zahlen etwas anschaulicher zu machen, das heißt, jeden Tag werden 24 Vorfälle gemeldet. Angriffe, Beleidigungen, Bedrohungen. Die Zahlen weichen von denen des Bundeskriminalamtes ab, die im Mai veröffentlicht wurden. Danach betrug der Anstieg rund 20%. Ein Grund dafür, RIAS erfasst auch solche Taten, die strafrechtlich nicht relevant sind. Unterm Strich aber zeigen beide Berichte ein sehr ähnliches Bild. Antisemitisch motivierte Vorfälle und Straftaten nehmen deutlich zu. Darüber habe ich vor der Sendung mit Stefan Hensel telefonisch gesprochen, weil er zurzeit auf Dienstreise im Ausland ist. Er ist der Beauftragte für jüdisches Leben und die Bekämpfung und Prävention von Antisemitismus in Hamburg. Von Stefan Hensel wollte ich deshalb wissen, wie sich die Situation in der Hansestadt entwickelt hat.
Wir sind in Hamburg eigentlich nie anders aufgestellt als im Rest des Bundesgebietes. Da gibt es Unterschiede. Natürlich hat Berlin einen größeren Ausschlag und auch immer da, wo zum Beispiel größere jüdische Communities auch sichtbarer sind, wie zum Beispiel in Frankfurt, gibt es natürlich mehr Angriffe, weil Affekttaten dann doch von Tätern begangen werden, die brauchen Opfer, die jüdisch sind. Und die finden sie seit dem 7. Oktober 23 viel weniger, weil die Leute sowieso Angst haben und sich verstecken. Also nicht verstecken, aber jüdische Symbole verstecken.
Und insgesamt, das haben Sie ja gerade auch bestätigt, also bemerken Sie schon, dass sich das Klima verschlechtert. Sie haben das gerade auch angesprochen, dass sich Juden und Jüdinnen eben nicht erkennbar machen wollen und dass das eben auch in Hamburg der Fall ist. Was bedeutet denn das für Ihre Arbeit, dass Sie jetzt beobachten müssen? Es gibt wirklich diesen extrem deutlichen Anstieg, vor allen Dingen seit dem 7. Oktober 23.
Ich glaube, es gibt zwei Merkzahlen. Das eine ist sozusagen der 7. Oktober 23. Das ist ja das, was der RIAS-Bericht sagt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl für 24 77% gestiegen. Das heißt, wir sind jetzt fast bei 4.800 Fällen im Bundesgebiet. Aber mein Ansatz, solche Zahlen zu lesen, ist, wie kann das eigentlich sein, dass die Zahlen so doll steigen, während gleichzeitig jüdisches Leben immer unsichtbarer wird? Das ist, glaube ich, auch der richtige Ansatz, solche Zahlen zu lesen, zu sagen, warum ist die Zahl so hoch, aber warum ist die Zahl gleichzeitig so gering? Weil wir wissen aus der Dunkelfeldstudie, die wir auch in Hamburg gemacht haben, dass das Anzeigeverhalten bei solchen Taten viel geringer ist. Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich diese Zahlen mal acht nehmen müssen. Und gleichzeitig ist es wirklich so, dass viele Menschen bewusst die Entscheidung getroffen haben, wir haben keine Mesusa, wir sagen auch unseren Kindern oder unseren Enkelkindern, sagt nirgendwo, dass ihr Juden seid. Das heißt, das Verdrängen von jüdischem Leben ist schon sehr weit fortgeschritten. Deshalb ist diese Zahl insofern bemerkenswert, dass obwohl das passiert, also wann sehen Sie im Straßenbild mal eine Person mit einer Kippa oder mit einer David-Sternkette? Oder manchmal sind es ja auch nur Souvenirs, die Menschen von Urlaubsreisen gebracht haben, Jewish Museum New York oder auch irgendwas, was mit Israel zu tun hat. Das existiert ja fast schon nicht mehr. Also früher war das häufiger. Zumindest geht es mir so, dass ich das gesehen habe, aber das ist eigentlich schon weg. Und deshalb sind die Zahlen beachtenswert.
Ich vermute als Antisemitismusbeauftragter, dass Sie mindestens täglich darüber nachdenken, was hilft denn dagegen?
Naja, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Wir haben jetzt sozusagen in Hamburg eine Grundlage, indem wir eine Landesstrategie gegen Antisemitismus haben. Das heißt, ein großes Problem bei Antisemitismus ist, dass ganz oft die Opfer überhaupt um Anerkennung streiten müssen. Das heißt, zu mir sagt jemand etwas, nur mal angenommen, ja, und dann rede ich mit anderen Menschen drüber oder mit der Institution, wo ich arbeite, und sage, hier, mein Arbeitskollege hat das zu mir gesagt, das ist antisemitisch. Und dann gibt es eine große Diskussion, ist das eigentlich antisemitisch, dass Israel-Kritik ist, ist dieses oder jenes. Und das ist schon ermüdend, wenn Opfer darum kämpfen müssen, dass es überhaupt anerkannt wird.
Ja.
Und deshalb glaube ich zum Beispiel, wenn Sie fragen, was ist wichtig, würde ich sagen, das, was die Fußball- und Sportvereine machen hier in Hamburg zum Beispiel, HSV und St. Pauli, aber auch der ETV und andere kleinere, dass sie sagen, wir nehmen das auf, wir definieren Antisemitismus genauso, wie wir vorher Rassismus und Sexismus und Homophobie genommen haben, dann ist das der richtige Schritt, weil erstens hört es auf, dass wir bei jedem Einzelfall darüber sprechen müssen, ist es dies, ist es das. Also wenn ein schwarzer Mensch die Treppe runtergeschubst wird und es wird ihm das N-Wort gesagt oder irgendwas, würde das niemand in Abrede stellen. Wenn das gleiche Tatszenario passiert, da wird dann gesagt, Zionist, dann ist die Reaktion unterschiedlich. Mhm. Und das kann halt nicht sein. Und deshalb ist es sehr gut, wenn Zivilgesellschaft versteht, nur sie können was machen, weil am Ende wollen wir hier alle zusammenleben. Und es ist unabhängig davon, ob jüdische Sportler in dem Verein sind oder nicht, sondern es muss klar sein, wir wollen das nicht. Wir wollen keinen Hass und keine Hetze. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, dass wir anfangen, klare Richtlinien zu haben, weil dann können wir auch dagegen vorgehen. Und dann brauchen wir natürlich genau in solchen Strukturen auch, wenn es zum Beispiel im Jugendbereich passiert, aber auch bei Erwachsenen, Menschen in den Vereinen, die verstehen, okay, das ist passiert und wir arbeiten das mit den Leuten auf, weil am letzten Endes reicht es nicht nur, die Leute zu bestrafen, die Straftaten begehen oder antisemitische Parolen verbreiten, sondern wir brauchen auch den Rest, den wir erklären, warum das falsch ist. Für alle, nicht nur für Jüdinnen und Juden.
Jetzt ist ein Vorfall öffentlich geworden. Offenbar sind Sie ja selbst antisemitisch motiviert, beleidigt und auch richtig bedrängt worden. Können Sie erzählen, mögen Sie erzählen, was ist da passiert?
Ja, ich kann das erzählen. Ich glaube, dass das eigentlich nur exemplarisch steht. Ich glaube, es geht nicht um mich an der Stelle, sondern das zeigt, an was für einen Tiefpunkt wir eigentlich angelangt sind. War so, dass ich mit meiner Tochter vom Schwimmen gekommen bin. Und wir sind einfach nur auf der Straße gefahren und ich habe so eine Playlist, wo ich ein Kinderlied spiele und dann eins von mir und dann schlafen die Kinder nicht ein, weil sie sich über meine Musik aufregen. Und das war auch genau so an dem Tag, wo wir unterwegs waren. Dann war auf einmal neben mir ein Fahrzeug und mir wurde gesagt, ich soll mal mein Fenster runter machen. Dann habe ich erst realisiert, okay, der Mann hat so ein Palästinensertuch um. Das heißt erstmal noch nicht für mich, aber der hat dann gleich angefangen, uns zu beleidigen. Als, was hat er gesagt? Ich würde es eigentlich ungern hier wiederholen. Also alles strafrechtlich relevante Sachen und sehr unangenehme Sachen. Und dann habe ich sofort das Fenster zugemacht und hatte auch große Angst, weil wenn Kinder mit im Spiel sind, also habe ich mich sehr hilflos gefühlt und dachte, man muss die beschützen. Und ja, das hat dann leider an der nächsten Ampel, ging das weiter und hat mich bedrängt und auch versucht abzudrängen. Und wie durch ein großes Wunder, ich hatte zwar schon 1-1-0 gewählt, aber war auf einmal ein Polizei, ein Peterwagen hinter mir. Und ich habe überlegt, dass ich, um das Kind zu schützen, einfach aus dem Auto rauslaufe, das Auto verschließe und dann weggehe, sodass mein Kind nicht sieht, was mit mir passiert, weil ich hätte Böses erwartet. Dann wurde der Täter glücklicherweise von der Polizei gestoppt und es mussten noch mehr Polizisten kommen, um ihn zu bändigen. Und er hat weiterhin die ganze Zeit antisemitische Beleidigungen von sich gegeben. Und er hat in der Tat angegeben vor der Polizei und hat gesagt, ich hätte ihn provoziert, weil ich ein jüdisches Lied gespielt habe. Was auch in der Tat so war. Ich habe mit meiner Tochter ein hebräisches Lied mitgesungen. Aber auch nicht mal besonders laut. Das war sozusagen der Ausgangspunkt und ich finde, das zeigt schon relativ deutlich, wo man ankommt, wenn Menschen, die ein hebräisches Lied hören, auf der Straße, in ihrem eigenen Auto, ja, dann solche Konsequenzen erfahren. Und ich hoffe, dass der Täter dann auch dafür bestraft wird. Gut ist schon mal, dass er gefasst wurde. Das ist ja in vielen Fällen nicht der Fall.
Ja, die Personalien, das wurde alles aufgenommen, habe ich auch gelesen und der Staatsschutz ermittelt jetzt ja auch.
Ja, genau. Es war schon sehr massiv, auch in meiner Arbeit als Antisemitismusbeauftragter erlebe ich natürlich einige Sachen und höre auch viele Sachen und spreche mit vielen Menschen, denen Böses widerfahren ist. Wenn es einen so direkt selber betrifft, hat es eine andere emotionale Qualität und auch eine Betroffenheit logischerweise.
Sie haben es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, welche Konsequenzen wird dieses Erlebnis, was Sie haben mussten, für Sie persönlich, aber eben auch für Ihre Arbeit haben? Können Sie da schon was absehen?
Ich glaube ehrlicherweise, dass es gar keine großen Konsequenzen hat, sondern es ist mir nochmal klar, und das war mir nicht klar, dass die Diskussion der letzten Wochen, würde ich jetzt mal sagen, die wir in Deutschland führen und auch das, was sich ändert, also die Diskussion um Israel-Unterstützung der Bundesregierung, Staatssaison und all das, was wir erleben, hat sich ja massiv verschärft. Und ich glaube, diese Tat zum Beispiel ist ein Resultat dessen. Weil wenn der Mann mich als Kindermörder bezeichnet und mich auch persönlich verantwortlich macht, weil du bist ein Kindermörder, ohne irgendwas über mich zu wissen, weil ich ein Lied gehört habe, ja, es kann einfach sein, es ist ein Nummer 1 Chart-Hit. Und diese Enthemmung ist eine ganz reale Gefahr. Das bedeutet, das, was in unseren Parlamenten, was auf der Straße, was medial verhandelt wird, hat, würde ich sagen, eine Auswirkung auf Juden, nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit. Und darauf müssen wir uns einstellen.
Das war ein Gespräch mit Stefan Hensel, dem Antisemitismusbeauftragten der Freien und Hansestadt Hamburg, über den drastischen Anstieg antisemitisch motivierter Vorfälle in Deutschland und Hamburg. Als Musik wünschte sich Stefan Hensel, dass wir das Stück spielen, das auch bei dem von ihm beschriebenen Vorfall Ende Mai eine Rolle gespielt hat. Eine Situation, die er als extrem bedrohlich empfunden hat. Es ist in Israel ein Riesenhit von Sason Ifram Shaulov und heißt Tamid Ohev Oti, Gott liebt mich immer.
השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה כמה תפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לו אמרתי נואש. רואה בביזיון שלי, במר שהרגשתי, איך התחלתי שוב כל יום מחדש. והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב.
Und jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, zur Eurovision, die an diesem Wochenende in Dortmund stattfindet. Nach dem Vorbild des Eurovision Song Contest, ESC, wird dieser Gesangs- und Tanzwettbewerb für jüdische Jugendliche vom Zentralrat der Juden in Deutschland veranstaltet. Wie sich die Jugendlichen darauf vorbereiten, mit welchen Erwartungen sie dieses Jahr nach Dortmund fahren, hören Sie dazu jetzt einen Beitrag von Estella Masur.
Mach wieder lieber Kopfstimme.
Letzte Generalprobe im Gemeindesaal in Düsseldorf. Noch sitzt nicht alles perfekt. Von den insgesamt 30 Kindern und Jugendlichen wird aber auch einiges erwartet. Seit Januar trainieren sie für die Eurovision regelmäßig. Mit insgesamt 2 Liedern werden sie antreten. Und die Vorfreude ist schon riesig.
Ich freue mich am meisten, die ganzen Leute zu sehen. Und es ist eine große Mischpacha.
Den Leuten zu zeigen, was Düsseldorf kann. Und ja, unsere Gemeinde vorzustellen.
Wir sind gut vorbereitet, würde ich mal sagen. Deswegen, wir haben gute Chancen. Also auf jeden Fall Top 5, hoffe ich.
Das Wichtigste ist, das alles miterleben zu dürfen.
Die Stimmung ist entspannt und familiär. Es wird viel gelacht. In den Pausen Videos für Social Media gefilmt. Seit Monaten steht hier alles im Zeichen der Eurovision. Auch die Leiterin des Jugendzentrums, Aviva Kateva, freut sich auf das Event, was sie selbst noch aus ihrer Jugend kennt.
Wenn man zum ersten Mal auf die Eurovision fährt, man hat wirklich einfach Schock, wenn man so viele junge jüdische Menschen auf einmal sieht. Wie schön das Judentum ist, wird dort einfach gezeigt, wie man den Schabbat mit 1200 Menschen zusammen feiert. Also ich kenne keinen, der von der Eurovision gekommen ist und nicht 10 neue Freunde hat.
Insgesamt werden 14 Jugendzentren antreten. Bekannte Songs mit eigenen Texten auf Deutsch und Hebräisch, Tanzeinlagen und selbstgebauten Kulissen als Show-Act präsentieren.
Und 1, 2, Blick gehoben, 5, 6, 7, 8 und 1, 2.
Für Düsseldorf gehen Mitglieder im Alter zwischen 12 und 18 Jahren auf die Bühne. Dafür werden sie von 3 verschiedenen Trainern gecoacht. Einer von ihnen, Erik Schäfer, ist mit der Generalprobe bisher zufrieden.
Berlin hat immer sehr viele Kinder auf der Bühne, das sieht immer sehr, sehr gut aus. Frankfurt hat sehr, sehr krasse Bühnenrequisite. Also jeder hat so seine eigenen Spezialitäten, die er am besten macht. Und ich würde sagen, die bringen immer auch viel Party auf die Bühne. Eigentlich, die ist ja ein bisschen anders.
Der Tanztrainer glaubt mindestens an einen Platz auf dem Treppchen. Dafür müssen sie aber Juroren wie Schauspielerin Susan Sideropoulos, Manuel Cortez oder Musikproduzent Ilan Schulz überzeugen. Organisiert wird die Eurovision vom Zentralrat der Juden. In diesem Jahr unter dem Motto United in Hearts, also vereint im Herzen. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der der Antisemitismus wieder massiv zunimmt und der Nahostkonflikt auch in Deutschland zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führt, eine wichtige Botschaft, sagt Marat Schlafstein vom Zentralrat.
Gerade bei den jungen Gemeindemitgliedern schlägt sich das sehr auf den Gemütszustand nieder und zu zeigen, dass wir trotz allem als Einheit dastehen können und dass wir uns auch mehr Einheit im Herzen in der Welt wünschen. Das ist, glaube ich, in diesem Jahr ein Motto, was so gut passt wie selten zuvor.
Der 7. Oktober und die noch immer festgehaltenen israelischen Geiseln im Gazastreifen werden mehrfach eine Rolle spielen. In Liedern mancher Gruppen, aber auch in einer gemeinsamen Zeremonie. Denn die Ereignisse haben viel in der weltweiten jüdischen Community verändert, unter anderem die Sicherheitslage. Die Eurovision wird extrem geschützt werden, durch Polizei und eigene Sicherheitskräfte. Mehr Details darf Marat Schlafstein nicht preisgeben, aber die Teilnehmer und ihre Familien fühlen sich grundsätzlich sicher, sagt er.
Wir erleben eher ein wachsendes Interesse. Die jüdische Religion ist eine sehr gemeinschaftsbasierte Religion und da Gemeinschaft erleben zu können, ist wahnsinnig identitätsstiftend und da herrscht die pure Freude und die pure Lust am Leben und am Feiern.
Wir müssen ein bisschen gucken, Leute.
Das Jugendzentrum Düsseldorf konnte den Sieg schon zweimal mit nach Hause nehmen. Sollte es dieses Jahr wieder klappen, haben sie schon einen Platz für den Pokal, mitten im Jugendzentrum, damit ihn alle sehen können.
Das war ein Beitrag von Estella Masur über die Vorbereitungen zur Eurovision, die an diesem Wochenende unter dem Motto United in Hearts in Dortmund stattfindet. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Die Holocaust-Überlebende Eva Umlauf ist neue Präsidentin des Internationalen Auschwitz-Komitees. Die aus der Slowakei stammende deutsch-jüdische Kinderärztin und Psychotherapeutin wurde am Sonnabend gewählt und folgt auf Marian Turski, der im Februar in Warschau verstorben war. Eva Umlauf bereist Städte und Gemeinden in ganz Deutschland, um mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, ihre Geschichte zu erzählen und die jungen Menschen für die Gefahren, die der Demokratie heute drohen, zu sensibilisieren. Sie ist nach Angaben des Auschwitz-Komitees eine der jüngsten Überlebenden von Auschwitz. Während ihr Vater bei einem Todesmarsch erschossen wurde, überlebten sie und ihre Mutter das Lager. Nach Sympathiebekundungen für Verbrechen der islamistischen Terrororganisation Hamas 2023 in einer vom NDR ausgestrahlten Straßenumfrage hat ein Hamburger Amtsgericht eine 57-Jährige wegen Billigung von Straftaten schuldig gesprochen. Die Frau erhielt eine Geldstrafe von 500 Euro zur Bewährung. Ihre Äußerungen seien extrem menschenverachtend gewesen, so die Richterin. In der Anklage hieß es, die Angeklagte habe billigend in Kauf genommen, dass ihre Äußerungen ein Klima des Hasses und der Gewalt gegen jüdische Personen oder Einrichtungen schüren könnten. Der Verteidiger erklärte, seine Mandantin bedauere diese Äußerungen zutiefst. Mehr als 100.000 Kinder und Jugendliche an 731 Schulen beteiligen sich in der kommenden Woche bundesweit am Anne-Frank-Tag. Der Aktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus steht in diesem Jahr unter dem Motto »Erinnern und engagieren digital«. An Anne Franks Geburtstag veranstaltet das Zentrum alljährlich den Schulaktionstag. Es stellt den teilnehmenden Schulen Lernmaterialien zur Verfügung. Ziel ist es, dass Schülerinnen und Schüler sich mit der Geschichte von Anne Frank beschäftigen und auch eigene Projekte entwickeln. Das Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück zeigt von Donnerstag an die Ausstellung »Keiner soll frieren« des Künstlers Ariel Reichmann. Gezeigt werden Metallskulpturen aus eingeschmolzenen Nazi-Utensilien wie Haken oder Reichsadler-Emblemen. Zudem werden Fotografien von kleinen Papier- und Wachsblumen ausgestellt. Seine vorwiegende Motivation sei es, Nazi-Gegenstände aus dem öffentlichen Raum zu entfernen, so Reichmann. Diese finden sich zum Beispiel auf bestimmten Märkten im europäischen Ausland oder auf Online-Plattformen. Die Blumen hätten der Ausstellung den Titel geliefert, erläuterte Reichmann. Sie seien vom Nazi-Regime als Dank für eine Spende im Rahmen des Winterhilfswerks verschenkt worden. Die erste Aktion habe den Titel »Keiner soll hungern, keiner soll frieren« getragen. Ergänzt wird die Ausstellung durch einen von Reichmann gestalteten Raum des Innehaltens. Er ist inspiriert von der jüdischen Tradition der siebentägigen Trauerperiode Shiva. Vier geraubte und jahrzehntelang als verschollen geglaubte Torah-Bänder kommen zurück nach Unterfranken. Bei einer Rückgabezeremonie in Paris sprach der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, von einem Moment stiller Gerechtigkeit. Die Rückkehr stehe für die Kontinuität jüdischen Lebens. Die rituellen Bänder waren im Holocaust verschollen und von den Alliierten vor Jahrzehnten an ein jüdisches Kunstmuseum in Paris übergeben worden. Seit 1998 befanden sie sich im Museum für Kunst und Geschichte des Judentums. Die Konservatorin konnte die Spur anhand von Inschriften auf den Bändern und Namenslisten nach Unterfranken zurückverfolgen. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt.
Der abschließende Vers in der aktuellen Tora-Lesung ist wirklich bedeutsam. Wir bekommen wichtige Einsichten zur Natur der Offenbarung, wie sie von den Priestern wahrgenommen wurde. In Numeri 7,89 lesen wir: Wenn Moses das Offenbarungszelt betrat, um mit dem Herrn zu reden, hörte er die Stimme zu ihm reden. Sie sprach zu ihm von der Sühneplatte her, die auf der Lage des Bundeszeugnisses lag, zwischen den beiden Cherubim hervor. Hier wird das Verb reden in einer ungewöhnlichen Form verwendet. Das hebräische Midaber, das in der Bibel nur viermal benutzt wird. Dieses grammatikalische Konstrukt ist zunächst reflexiv, und wenn wir das auf den fraglichen Vers anwenden, dann haben wir es mit Kommunikation zu tun, die zwischen dem Ewigen und Moses hin und her läuft. Es kann also der Eindruck entstehen, dass die Offenbarung nicht linear, nicht von oben nach unten verlief, sondern dass eine Form von Dialog stattfand. Diese Vorstellung der Offenbarung passt gut zu den fünf anderen priesterlichen Passagen der Tora, in denen vom Ewigen Klarheit bezüglich einiger Details der Gebote erbeten wird und er ihre Anfrage mit einer neuen Legislation beantwortet. Dieses priesterliche Bild der Offenbarung der Gebote als zumindest teilweise dialogisch, als durch menschlichen Input beeinflusst und nicht ausschließlich himmlischer Erlass, wird in dem abschließenden Vers durch diese grammatische Form zum Ausdruck gebracht. Der Text legt damit nahe, dass die Kommunikation zwischen dem Ewigen und Moses kein gewöhnliches Gespräch war, wie Menschen es miteinander führen. Eine Stimme, die gleichzeitig Informationen annimmt und weitergibt oder inneren Dialog wahrnimmt, ist keine Stimme im üblichen Sinne des Wortes. Wir haben es mit einer Form der Kommunikation zu tun, die die Grenzen menschlicher Gespräche sprengt. So wie Maimonides es später erklärte. Der Ewige spricht nicht wirklich. Wenn er in der Tora redet oder spricht, dann bedeutet dies, dass etwas wesentlich Komplexeres und Mysteriöseres geschehen ist. Des Ewigen Sprechen oder Reden ist etwas, was nur Propheten erlebten, wofür daher unter uns Normalsterblichen kein wirkliches Wort existiert. Des Ewigen Gespräche finden nicht in unserer Sprache statt. Gottes Gebote wurden nicht in normaler Sprache übermittelt. Daher war es die wichtigste Aufgabe für Moses und seine Nachfolger, diese himmlische Kommunikation in eine Ebene zu überführen, die den Menschen zugänglich ist. Daraus folgt, dass die Exegese, die Interpretation, nicht nach der Offenbarung ihren Anfang nahm. Sie war vielmehr Teil eines fortlaufenden, dialogischen Prozesses. Diese kleine, aber höchst bedeutsame grammatikalische Besonderheit ist ein Hinweis darauf, dass diese Form der Interpretation sich nicht ausschließlich auf Text beschränkt. Wenn wir uns mit unseren Werten, Texten, Inhalten und Liturgie auseinandersetzen, sie hüten, lernen, leben, lehren und mit Sinn erfüllen, dann führen wir Moses und der Prophetenarbeit fort und haben Teil an einem fortlaufenden Prozess der Offenbarung. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt. Zum Schluss hören Sie das Leel Baruch. Übersetzt lautet der Text: Dem Ewigen sei Segen. Es singt Kantor Shmuel Barzilai, begleitet von Andreas Roth am Klavier.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.